willkommen zum Arbeitsweltradio bei Radio Dreieckland. Heute geht es um die vielfältige Problematik in der Kleidungsindustrie. Eine Sendung von Radio Loro aus Rostock.
Altkleider und was passiert eigentlich damit? Ja, für euch heute im Studio bin ich. Ich bin Katriona.
Hi, mein Name ist Inti.
Mein Name ist Mauro.
Ja, wir sind heute für euch zu dritt hier und haben, außerdem hat auch noch Frieda etwas für die Sendung vorbereitet, einen Beitrag, den ich dann präsentieren werde. Genau, wir werden uns heute mit Altkleidern beschäftigen. Was passiert eigentlich mit Altkleidern? Ist eigentlich der Umgang mit Altkleidern oder auch Textilien, alten Textilien geregelt? Dazu hat Frieda recherchiert zur EU-Rahmenrichtlinie und damit starten wir in die Sendung. Im Anschluss wird Inti ein bisschen was erzählen zu der Frage, wie geht es eigentlich gerade den Sortierbetrieben und was passiert eigentlich ganz am Anfang, nachdem wir unsere Altkleider zum Beispiel an so einer Sammelstelle abgegeben haben und wie ist da gerade die Situation? Ich habe was vorbereitet zum Thema Export von Klamotten, denn viel von dem, was wir tragen und wegschmeißen, bleibt nicht in Europa, sondern wird überall in die Welt hin exportiert. Und Mauro hat einen Beitrag vorbereitet zum Thema Secondhand-Handel und ob eigentlich Secondhand-Handel nicht auch eine Rechtfertigung für immer weiteren Konsum ist. Genau, und somit haben wir ein Thema, immer noch nicht umfassend, aber relativ weit und breit für heute vorbereitet und hoffen, dass ihr einiges Neues dabei hört. Genau, aber ganz zu Beginn hören wir erst einmal Musik.
Dies ist ein Platzhalter für GEMA-pflichtige Musik.
Live im Radio.
Könnt ihr den eben angeteaserten Song hören?
Die EU hat für 2025 eine umfassende Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie beschlossen, mit dem Ziel, sowohl Lebensmittelabfälle als auch Textil-, Kleidungs- und Schuhabfälle zu reduzieren. Für Textilien bedeutet das konkret, dass Hersteller und Anbieter von Textilien wie Kleidung, Schuhen, Accessoires, Heimtextilien wie Decken oder Vorhängen künftig für die Sammlung, Sortierung und das Recycling bzw. die Verwertung der von ihnen in Verkehr gebrachten Produkte finanziell mitverantwortlich sind. Diese neue Verantwortung heißt Extended Producer Responsibility, kurz EPR. Die Gebühren, die Hersteller zahlen müssen, sollen sich daran orientieren, wie kreislauffähig und langlebig ihre Textilien sind, also wie gut sie wiederverwendet oder recycelt werden können und wie lange sie halten. Damit will die EU insbesondere Geschäftsmodelle wie Fast Fashion oder Ultra Fast Fashion in die Pflicht nehmen. Seit dem 1. Januar 2025 besteht für öffentliche Entsorgungsträger in den EU-Staaten eine Pflicht zur getrennten Sammlung von Textilabfällen, also dass Alttextilien getrennt von anderem Müll erfasst werden müssen. Anders als oft dargestellt, heißt das für Verbraucher allerdings nicht, dass jeglicher Textilabfall in die Altkleidercontainer gehört. Stark verschmutzte oder verschlissene Kleidung sollte nach wie vor im Restmüll entsorgt werden. Mit der neuen Regelung will die EU sicherstellen, dass Kleidung und Textilien nicht mehr einfach weggeworfen werden, sondern gesammelt, aufbereitet, wiederverwendet oder recycelt werden. Das soll helfen, den massiven Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung durch die Textil- und Modeindustrie einzudämmen. Erhofft wird sich mit dieser Regelung eine Reduktion von Textilabfällen und weniger Umweltbelastung. Denn momentan fallen in der EU etwa 12,6 Millionen Tonnen Textilabfall an, wobei allein Bekleidung und Schuhe 5,2 Millionen Tonnen ausmachen. Das sind pro Kopf gerechnet etwa 12 Kilogramm pro Jahr. Wenn Recycling und Wiederverwertung durch das EPR-System tatsächlich effizient laufen würde, könnte der ökologische Fußabdruck der Modeindustrie sinken. Zudem sollen Anreize für nachhaltigere Mode und langlebige Produkte geschaffen werden. Hersteller zahlen nur dann geringere Gebühren, wenn ihre Waren langlebig und recycelbar sind, womit die EU indirekt nachhaltigere Produktion fördern möchte. Das könnte im Idealfall dazu beitragen, dass Hersteller weltweit ihre Lieferketten, Materialwahl und Produktionsbedingungen überdenken. Zudem soll auch ein Schritt gegen Reduzierung von Billig-Fast-Fashion und Wegwerfmentalität gegangen werden. Die Richtlinie richtet sich klar gegen schnelle Modezyklen und massenhafte Kleidungskonsum mit kurzer Nutzungsdauer. Wenn sie erfolgreich umgesetzt wird, könnte das helfen, die Kultur des Wegwerfens statt Reparieren von Kleidung zu durchbrechen. Trotz der ambitionierten Ziele wird die Richtlinie von verschiedenen Seiten kritisch gesehen und es bleiben Unsicherheiten, zum Beispiel bei der Umsetzung und Infrastruktur. Es ist eine große Herausforderung, europaweit funktionierende Sammel-, Sortier- und Recycling-Infrastrukturen aufzubauen. Bis alle Mitgliedstaaten etablierte Systeme haben, wobei die Frist je nach Regelung bei etwa 20 bis 30 Monaten nach Inkrafttreten liegt, können Verzögerungen und Lücken entstehen. Zudem könnte die Richtlinie sich zu einer Belastung für kleinere Unternehmen entwickeln. Obwohl Kleinstunternehmen eine längere Übergangsfrist bekommen, könnte die Bürokratie und die Kosten viele kleineren Produzenten belasten, insbesondere jene, die mit schmaleren Margen arbeiten. Es wird gewarnt, dass das Marktbarrieren erzeugen oder kleineren Firmen schaden konnte. Kritisch ist außerdem, ob wirklich alle Arten von Textilien erfasst werden, also auch stark verschlissene oder beschädigte Kleidung. Wenn solche Textilien weiterhin auf Müllhalden landen oder verschickt werden, bleibt das Problem bestehen. Manche gemeinnützige Sammler warnen davor, dass minderwertige Ware auf dem Markt überrepräsentiert sein könnte und Sammel- bzw. Spendenstrukturen überlastet werden. Mit der neuen Richtlinie versucht die EU, einen Systemwechsel hin zu einer echten Kreislaufwirtschaft einzuleiten, also weg von Wegwerfmode hin zu Wiederverwendung, Recycling und Nachhaltigkeit. Damit setzt sie ein starkes Signal für Hersteller, Händler und Verbraucher, welches langfristig eine Veränderung bewirken könnte, die über Europa hinaus Wirkung zeigt. Gleichzeitig zeigt die Kritik, der Weg dorthin ist steinig. Es kommt stark auf Umsetzung, Kontrolle und Beteiligung vieler Akteure an. EU, nationale Regierungen, Kommunen, Hersteller, Händler, Recyclingbetriebe und Verbraucher müssen zusammen an der Umsetzung arbeiten. Wenn das fehlt, besteht die Gefahr, dass die Richtlinie ihre Ziele verfehlt oder dass Probleme einfach verschoben werden und dass es zum Beispiel zu Exporten von Alttextilien in Länder mit schwacher Entsorgung kommt. Abschließend kann man sagen, dass die überarbeitete EU-Abfallrahmenrichtlinie 2025 ein Versuch ist, die Mode- und Textilindustrie nachhaltiger zu gestalten. Sie geht gegen strukturelle Probleme wie Überproduktion, Wegwerfmentalität, Umweltbelastung vor und setzt Rahmenbedingungen für mehr Verantwortung entlang der Produktions- und Verwertungskette. Die EU-Richtlinie ist ein Schritt hin zu einer nachhaltigeren Modewelt. Sie zwingt Hersteller dazu, Verantwortung für die Lebensdauer ihrer Produkte zu übernehmen. Und sie kann dafür sorgen, dass weniger Kleidung im Müll landet. Für den globalen Süden könnte das große Vorteil bringen, vor allem wenn dadurch deutlich weniger unbrauchbare Altkleider exportiert werden. Damit die Richtlinie langfristig wirkt, braucht es neben den EU-Regeln auch faire internationale Handelsregeln, strengere Exportkontrollen und ein grundsätzliches Umdenken beim Kleidungskonsum.
Dies ist ein Platzhalter für GEMA-pflichtige Musik.
Live im Radio.
Könnt ihr den eben angeteaserten Song hören?
Moin, wir haben im vorigen Beitrag was zur Reform der EU-Abfallrichtlinie gehört. Der Ansatz meines Beitrags war ursprünglich ein etwas anderer. Es ging mir vor allen Dingen um die Arbeitsbedingungen in den Sortierzentren und in den Recycle-Firmen. Aber leider konnte ich in der mir zur Verfügung stehenden Zeit nichts darüber herausfinden. Ich war dann aber eigentlich dann stark überrascht, dass die Arbeit in der Sortierung doch wesentlich höhere Qualifikation voraussetzt, als ich es erwartet hätte. Die Arbeit geht eben darüber hinaus zu erkennen, ob es sich um ein T-Shirt oder eine Hose handelt, um dann das Textil in die entsprechende Box zu werfen. Die Sortiererinnen müssen erkennen können, ob die Qualität des Kleidungsstücks ausreichend ist, ob es sich überhaupt verkaufen lässt. Auch brauchen sie ein Gespür für Mode und Stil. Das sichere Auge der Sortiererinnen ist dem Kunden der Betriebe nach die Garantie für das Bestehen der Verwertungsbetriebe. Verdient wird nur an den Kleidungsstücken, die in den Secondhand-Handel gelangen. Was nicht zu verkaufen ist, muss als Abfall entsorgt werden. Das betrifft sowohl Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz als auch private Betriebe. Zwei Änderungen im gesellschaftlichen Rahmen erschweren nun die Wirtschaftlichkeit in diesem Bereich. Zum einen ist da die Richtlinie 2018/851/EU der Europäischen Union, welche in das Kreislaufwirtschaftsgesetz der BRD überführt wurde. Zum anderen der steigende Trend zu Fast Fashion. Die besagte Richtlinie der EU schreibt vor, dass Textilien gesondert zu erfassen und zu entsorgen sind. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz, wie schon im anderen Beitrag erwähnt, nimmt dafür die Kommunen in die Pflicht. Nach Beobachtung der BetreiberInnen hat die schlechte Kommunikation über das Gesetz dazu geführt, dass noch mehr als bisher völlig verschlissene oder stark verschmutzte Kleidung entsorgt wird. Dabei sieht die Richtlinie lediglich die gesonderte Erfassung verwertbarer Textilien vor. Das große Marktvolumen und die daher einhergehende Zunahme der schieren Masse von als Fast Fashion produzierten Textilien und die miserable Qualität führt auf der anderen Seite dazu, dass immer mehr Kleidung immer schneller weggeworfen wird, diese aber fast nie den Weg in die Secondhand-Läden findet. Wenn sich beide Trends verstetigen, dann wird es zunehmend unwirtschaftlicher, überhaupt noch Kleidung auf ihre Wiederverwendbarkeit zu prüfen und Sammelcontainer aufzustellen. In einigen Gemeinden haben kommerzielle oder auch gemeinnützige Betriebe ihre Containerstellplätze schon aufgegeben, mit der Folge, dass nun die Abfallwirtschaftsbetriebe der Kommunen die Aufgabe übernehmen müssen. Bleibt es bei den jetzigen Bedingungen, so steht zu erwarten, dass künftig, wie so oft, die Allgemeinheit für die Entsorgung des Mülls aufzukommen hat, der aus den immer besser ausgefeilten Marktstrategien der Modeindustrie entsteht. Was hat das mit meinem ursprünglichen Thema zu tun? Es sieht zurzeit so aus, dass die Arbeitsplätze, zu denen ich recherchieren wollte, in großer Zahl wegfallen. Die Altkleidercontainer, aus denen sortiert wird, verschwinden, die Recyclingzentren schließen oder bauen Kapazitäten ab. So musste der nach eigenen Angaben weltweit größte Betrieb für Textilrecycling in Wolfen in Sachsen-Anhalt im letzten Jahr die Tore schließen und 240 Mitarbeiterinnen verloren ihre Arbeit. Inzwischen läuft die Anlage unter einer anderen Firma wieder, andererseits allerdings in eingeschränktem Maß und mit nur noch einem Drittel der ursprünglichen Belegschaft. Es ist schwierig, sich auszumalen, wie die politischen Ziele von Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft in diesem globalen Umfeld erreicht werden sollen. Laut Angabe des WWF konsumiert die Textilindustrie jährlich 215 Trillionen Liter Wasser und verursacht schätzungsweise 2-8% der globalen Treibhausgasemissionen. Es wird abzuwarten sein, ob die im anderen Beitrag angesprochene Reform der Abfallrahmenrichtlinie der EU hier einen Umschwung erreicht. Folgende Formulierung macht mich darin aber skeptisch. Mit der geänderten Rahmenrichtlinie wird jeder Mitgliedstaat sein eigenes System der erweiterten Herstellerverantwortung für Textil- und Schuherzeugnisse einrichten. Zitat Ende. Einerseits klingt es gut, wenn es eine erweiterte Herstellerverantwortung geben soll. Im Klartext soll die Bekleidungsindustrie eine Form von Entsorgungspauschale für ihre Produkte zahlen, was sich prozentual auf besonders billig produzierte Ware stärker auswirken würde als auf höherpreisige. Andererseits, wenn jeder Staat in der EU sein eigenes Umlagesystem einführt, wie wirksam wird dann dieses Instrument sein können? Wie an vielen anderen Stellen, es wäre gut, es würde weniger und dafür wertiger produziert und, wenn es wirksame Strategien gäbe, produziertes zu recyceln. Ein gutes Leben für die Produzentinnen und Recyclerinnen wäre auch mehr als wünschenswert, nur für mich zurzeit kaum vorstellbar.
Dies ist ein Platzhalter für GEMA-pflichtige Musik.
Live im Radio.
Könnt ihr den eben angeteaserten Song hören?
Ihr hört Vera, das Verquerradio zu Themen globaler Gerechtigkeit. Ihr hört heute eine Sendung zum Thema Altkleider und was passiert eigentlich mit diesen Altkleidern. Vera könnt ihr immer hören,
jeden ersten Mittwoch im Monat um 18 Uhr bei Radio Loro rund um Rostock und jeden ersten Donnerstag im Monat bei Mediatop Radio rund um Greifswald, Neubrandenburg und Malchin. Außerdem könnt ihr unsere Sendung in der Mediathek der Landesmedienanstalt nachhören oder auf unserer Verquer-Seite unter bildung-verquer.de/radio findet ihr alle vergangenen Sendungen, stöbert da gerne einmal ein bisschen rum. Und auch diese Sendung wird dort hörbar sein. Ja, wir beschäftigen uns in der heutigen Sendung mit Altkleidern und ich habe dafür ein wenig recherchiert, was eigentlich mit dem exportierten Teil der Altkleider passiert. Denn jährlich werden ungefähr 100 Milliarden Kleidungsstücke produziert und in Europa wird heute doppelt so viel Kleidung gekauft wie noch vor einem Jahrzehnt. Doch wo bleiben all diese Klamotten? Wie so oft in unserer globalisierten Welt sind die Folgen dieses Überkonsums nicht unmittelbar hier bei uns spürbar, auch wenn die Probleme in den industrialisierten Ländern verursacht werden. Auch in einem Briefing der European Environment Agency heißt es, dass Kleidungsproduktion und Entsorgung einen sehr hohen Einfluss auf den Klimawandel und die Umweltzerstörung haben, für uns hier kaum sichtbar. Was passiert eigentlich mit unseren entsorgten Klamotten, die wir nicht einfach in den Hausmüll werfen, sondern zu Sammelstellen bringen? Ein wenig davon haben wir eben schon gehört. Aber nur ein kleiner, sehr gut erhaltener Teil der Kleidung wird lokal weiterverkauft, zum Beispiel in Secondhand-Läden oder Charity-Shops. Etwa 10% der Altkleider wird innerhalb der EU weiterverkauft und bleibt somit zunächst einmal im Markt der EU. In den Sortierstellen wird sehr genau geschaut, welche Qualität die abgegebene Kleidung noch hat und nur die beste Qualität bleibt in der EU. Etwa 10% der Kleidung wird in europäische Nicht-EU-Länder gehandelt. Die schlechtere Qualität der Waren oder die qualitativ schlechteren Waren werden auf den afrikanischen und asiatischen Markt gebracht, wobei sich die Anteile in den letzten Jahren stark verschoben haben. Während im Jahr 2000 noch über 60% des Exports aus der EU in afrikanische Staaten ging, waren es im Jahr 2019 nur noch 46% und schon 41% gingen auf den asiatischen Markt. Insbesondere die Rolle Pakistans und der Vereinigten Arabischen Emirate hat sich verändert. Sie sind als Einzelstaaten die größten Einzelimporteure von Kleidung. Danach kommen Tunesien, Indien, die Ukraine und Ghana. Aus der Entwicklung der letzten Jahrzehnte lässt sich außerdem ablesen, dass der Import sich immer weiter auf weniger Staaten konzentriert. Hieraus kann auf eine stückweise Professionalisierung im Umgang mit Altkleidern in bestimmten ökonomischen Sektoren, insbesondere in Asien, geschlossen werden. Was passiert mit der Kleidung in den verschiedenen Ländern? Der Verbleib der gebrauchten Kleidung gestaltet sich sehr unterschiedlich. Auf dem afrikanischen Markt werden die Klamotten vor allem als günstige Kleidung, für die es eine große Nachfrage und wenig Restriktionen gibt, weiterverkauft. Der nicht brauchbare Rest, was immer noch etwa 40% der importierten Kleidung ist, landet auf offenen Müllhalden oder wird informell entsorgt. In vielen asiatischen Staaten ist ein Weiterverkauf der Klamotten als Secondhand-Ware stark eingeschränkt oder verboten. Die Stoffe werden als Füllung oder andere Industrieprodukte downrecycled, das heißt, sie verlieren gegenüber der gebrauchten Ware weiter an Wert. Oder sie werden weiter exportiert auf den afrikanischen Markt. Der Rest landet auf Müllhalden. Doch warum muss so viel der exportierten Ware weggeworfen werden? Die Qualität der Kleidung hat abgenommen, das ist ein Problem. Aber zudem gibt es ein Problem mit der Klassifizierung des Exportproduktes. Der Code 6309, unter dem der Großteil der Ware exportiert wird, steht für getragene Textilien und Kleidung. Hier bleibt jedoch offen, ob die Kleidung Risse hat oder dreckig ist. Die beste Qualität behalten die Unternehmen hier in Europa für sich und den hiesigen Weiterverkauf. Die Datenlage zum Verbleib der exportierten Ware ist für beide Kontinente, Asien und Afrika, jedoch sehr schlecht, sodass es eine große Unklarheit gibt, was letztendlich mit der von uns weggeworfenen Kleidung passiert. Eine nachhaltige Entsorgung oder Recycling ist nur durch eine Abgabe beim Kleidungscontainer bei weitem nicht sichergestellt. Stattdessen belasten Chemikalien, die in der Kleidungsindustrie genutzt werden, Plastik oder auch Gase und Feinstaub, Staub, der bei der Verbrennung der Kleidung entsteht, die Umwelt in den importierenden Ländern. Einer, der lokal etwas verändern möchte, ist Yaira Akpofar. Er war Händler auf Westafrikas größtem Secondhand-Markt in Kantamanto in Ghana. 40.000 Tonnen Altkleider landen dort jährlich, nicht nur aus Europa, und werden von rund 30.000 Händlern vertrieben. Etwa die Hälfte der Ware landet am Ende auf den Müll, in der Landschaft, in den Flüssen. Akpofar beobachtete, wie die Qualität der Ware stetig abnahm und der Markt von Fast Fashion, die nur auf eine sehr kurze Lebensdauer ausgerichtet ist, überflutet wurde. Yaira Akpofar wollte daran etwas verändern. Er gründete 2018 die gemeinnützige Organisation The Revival. Es ist ein soziales Unternehmen, welches aus alten Kleidern lokal neue Kleidung produziert. Hierzu wird mit Modedesign-Studierenden zusammengearbeitet und Menschen werden in Arbeit gebracht. Der Kleidung wird ein ganz neuer, eigener Wert gegeben.
My name is Yaira Akpofar. I'm the founder and creative director of The Revival. The Revival is a community-led non-profit that is focused on tackling textile waste crisis that we are encountering here in Ghana through education.
Mein Name ist Jahida Akpofar. Ich bin Gründer und Kreativdirektor von The Revival. The Revival ist eine gemeinnützige, von der Gemeinschaft getragene Organisation, die sich der Bekämpfung der Textilabfallkrise in Ghana durch Aufklärung, Sensibilisierung und Upcycling widmet. Jährlich werden etwa 180.000 Tonnen Kleidung nach Ghana importiert, wovon 20-40% als Abfall landen. Die größte Herausforderung hier ist die unzureichende oder fehlende Infrastruktur zur Entsorgung von Textilabfällen. Die Textilabfallkrise hat massive negative Auswirkungen auf unsere Gemeinden, da sie zu erheblicher Umweltverschmutzung führt, die wiederum Krankheiten wie Cholera, Durchfall und andere begünstigt. Bei Regen kommt es regelmäßig zu Überschwemmungen, weil die Kleidung Abflüsse und Wasserwege verstopft und so den Wasserabfluss behindert. Dies führt zu Sachschäden und Verlusten.
Economically, it has had a huge toll on our local textile industry. A lot of local manufacturers are out of business because there is too much excess of secondhand, and then people just feel like they can buy as much as because it's cheap and there's excess. Also, alongside the price.
Secondhand is very cheap. Wirtschaftlich hat dies unserer lokalen Textilindustrie schwer zugesetzt. Viele einheimische Hersteller mussten schließen, weil es einen Überschuss an Secondhand-Kleidung gibt und die Leute sich aufgrund des niedrigen Preises und des Überangebots einfach alles leisten können. Hinzu kommt, dass Secondhand-Kleidung sehr günstig ist, während lokal hergestellte Kleidung teuer ist. Das gibt den Menschen die Möglichkeit, vermehrt auf Secondhand-Kleidung zurückzugreifen, was wiederum zu übermäßigem Konsum führt und letztendlich die Umwelt belastet. Politik und die Branche im Allgemeinen sollten dringend handeln. Das ist offensichtlich. Ich muss es nicht weiter ausführen, denn die Auswirkungen sind deutlich sichtbar. Aus Sicht der hiesigen Akteure muss sich das Geschäftsmodell der Modeindustrie ändern.
Because the current business model has failed us. That's why we're talking about textile waste. That's why we're talking about oceans, our ocean being polluted. We now find microplastics in fishes now, and it's not a good look. It's terrible, and that is as a result of the business.
Da das aktuelle Modell versagt hat, sprechen wir über Textilabfälle. Deshalb sprechen wir über die Verschmutzung der Ozeane. Wir finden Mikroplastik in Fischen, und das ist erschreckend. All das ist eine Folge des Geschäftsmodells der Modeindustrie. Billige Produktionsmethoden und maximale Profite werden gesucht. Der Planet, die Umwelt werden dabei völlig außer Acht gelassen. Es geht buchstäblich um Profit statt um den Planeten. Das muss sich grundlegend ändern.
Yaira Akpofar spricht in dem Video, welches von der GITS, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, Ghana, aufgenommen wurde, über ein wichtiges strukturelles Problem des Exports von Altkleidern. Die Waren werden gewinnbringend ins Ausland verkauft und erzeugen dort nicht nur ein Entsorgungsproblem. Auch werden die lokalen Märkte, lokale Produktionsstätten von Kleidung und Kleidungsindustrien durch die billige Ware aus dem Ausland zerstört. Das ist ein Grund dafür, warum in vielen asiatischen Ländern, die Textilien importieren, der Weiterkauf als Secondhand-Kleidung verboten ist. Aber auch verschiedene afrikanische Staaten versuchen Strategien zu entwickeln, um die lokale Produktion zu erhalten. Wieder das Beispiel Ghana. Nach Angaben der New York Times ist die Anzahl der Jobs in der Textilbranche in Ghana seit 1975 um 80% gesunken. Die Ursachen hierfür muss man schon in der Vergangenheit des Kolonialismus suchen. Zu einer Zeit, in der sich viele Staaten in Afrika von den Kolonialmächten unabhängig machen wollten, waren sie bereits hoch verschuldet und daher sehr stark vom internationalen Handel abhängig. Die USA verhandelten mit vielen Ländern südlich der Sahara einen Vertrag, der unter anderem verhinderte, dass die afrikanischen Länder Importzölle festlegen dürfen. Den African Growth and Opportunity Act, kurz AGOA. Seitdem und in der Abhängigkeit von den USA hat sich der Import von Textilien zu einem wichtigen Handelszweig in diesen Ländern entwickelt. 2016 haben verschiedene afrikanische Staaten, so auch Ghana, angekündigt, keine Textilien mehr importieren zu wollen, um die lokale Produktion zu fördern. Fast alle Staaten zogen sich jedoch durch den Druck, den das Abkommen und die USA auf sie ausübten, von diesem Vorstoß zurück. Nur Ruanda entschied sich für höhere Importgebühren und damit für einen Austritt aus dem AGOA. Auch das pakistanische Ministerium für Handel hat die wachsenden Importraten von Altkleidung im Blick und kündigte in einem Paper aus dem Jahr 2019 an, die Regierung wird Maßnahmen ergreifen, um den inländischen Handel und die lokalen Marktsysteme zu stärken und die Rechte an gewerblichem Eigentum wirksam durchzusetzen, um inländische Marken zu schützen.
Dies ist ein Platzhalter für GEMA-pflichtige Musik.
Live im Radio.
Könnt ihr den eben angeteaserten Song hören?
Secondhand oder Überkonsum. Die Textilindustrie gehört zu den umweltschädlichsten Branchen weltweit. Schätzungen zufolge verursacht sie zwischen 2 und 8% der globalen Emissionen, mehr als der gesamte Flugverkehr. Trotz der enormen Umweltschäden wächst die Zahl der Fast Fashion Marken weiter. Sie bringen ihre Kollektionen in immer schnellerem Rhythmus auf den Markt und verkaufen Kleidung zu extrem niedrigen Preisen. Unter den Verbraucherinnen und Verbrauchern hat sich eine paradoxe Situation entwickelt. Sie haben so viele Kleidungsstücke zur Verfügung wie nie zuvor, nutzen sie jedoch immer seltener. Zwischen 2005 und 2017 ist die Nutzung von Kleidung um 36% zurückgegangen, via der auf ökologische Nachhaltigkeit spezialisierte Think Tank Otto Orkühl berechnet hat. In letzter Zeit hat sich als Gegenbewegung zum rasenten Konsumtempo der Fast Fashion der Trend zu Vintage- und Secondhand-Märkten etabliert. Dort werden gebrauchte Kleidungsstücke weiterverkauft, oft auch solche, die zuvor gespendet wurden. Eigentlich sollen solche Märkte dazu beitragen, den Kauf neuer Kleidung zu reduzieren, besonders jene aus Fast-Fashion-Ketten wie Zara oder H&M, deren Produktion erhebliche ökologische und soziale Folgen hat. Fast-Fashion-Artikel werden häufig in Entwicklungsländern von unterbezahlten Arbeitskräften hergestellt und bestehen oft aus synthetischen Fasern, die zu Verschmutzung durch Mikroplastik beitragen. Secondhand-Läden sollten eigentlich dazu dienen, sowohl die Umweltbelastung der Textilindustrie zu verringern, als auch einen bewussteren Umgang mit dem Konsum zu fördern. Statt sich auf die neuesten Trends zu stürzen, geht es darum, Kleidung unabhängig vom Herstellungs zu nutzen. Hauptsache, sie ist noch tragbar. Am Ende soll dieses Modell zu einem Verhalten führen, das Abfall reduziert und Wiederverwendung stärkt. Aber ist das wirklich so? Ein kürzlich erschienener wissenschaftlicher Artikel hat einen zentralen Punkt unserer Zeit beleuchtet. Auch wenn Vintage- und Secondhand-Märkte grundsätzlich positiv sind, lösen sie nicht das Hauptproblem hinter den Umweltschäden der Modeindustrie, den Überkonsum. Die Forschung zeigt, dass trotz des deutlichen Wachstums des Secondhand-Marktes der Fast-Fashion-Sektor stabil geblieben ist. Das wirft ungeheuerlich die Frage auf, ob Secondhand-Läden am Ende nicht eher eine Ergänzung zu herkömmlichen Geschäften darstellen. Die Kultur des Überkonsums besteht aus impulsiven, kaum überlegten Käufen, die vor allem von aktuellen Trends und Moden gesteuert werden. In letzter Zeit sind Secondhand-Märkte selbst zum Trend geworden, befeuert durch Influencer und Schauspieler, die darüber sprechen und viele Menschen dazu bringen, ihr Geld für gebrauchte Kleidung auszugeben. Andererseits verändern diese Personen ihre Kaufverhalten nicht und bleiben anfällig für das Verlangen nach dem Kleidungsstück des Moments. So werden Vintage-Kleidungsstücke lediglich ein Teil des ohnehin schon riesigen Kleiderschranks dieser Menschen. Das Risiko besteht darin, dass Secondhand-Läden nach denselben Prinzipien wie Fast-Fashion-Geschäfte funktionieren könnten, betont der Artikel. Selbst Ketten für Vintage-Kleidung wie Humana entkommen nicht den Logiken von Rabatten und Sonderaktionen größerer Handelsketten und nehmen an Konsumens-Events wie dem Black Friday teil. Hinzu kommt, dass der Secondhand-Trend auch als Form des Greenwashing genutzt werden kann. Große Ketten wie H&M haben ironischerweise eigene Programme zum Wiederverkauf von Kleidung eingeführt. Wenn es den Menschen vor allem darum geht, ihr Bedürfnis nach Neuem zu befriedigen und exzessiven Konsum nachzugeben, sind Secondhand-Märkte nur eines von vielen Ventilen. Sie verhindern nicht ein zwanghaftes Kaufverhalten, das dazu führt, dass letztlich trotzdem neue Fast-Fashion-Kleidung gekauft wird. Außerdem, auch wenn das Bewusstsein für Verschwendung und Umweltverschmutzung gestiegen ist, ändert das nicht daran, dass Käuferinnen und Käufer in diesen Läden oft glauben, sie hätten einen geringen ökologischen Fußabdruck. Dies vermittelt fälschlicherweise die Vorstellung, dass der ergänzende Kauf der neuer Kleidung weniger schädlich sei, um die Umweltbelastung zu verringern. Ist es vor allem notwendig, die Exzesse des Überkonsums einzudämmen. Eine Sicht auf Mode, die weniger vom Verfolgen aktueller Trends oder kurzfristiger Launen geprägt ist, reduziert tatsächlich die Umweltverschmutzung. Die Nachfrage bestimmt stets das Produktionsangebot und wenn wir dieses verringern wollen, bleibt keine andere Lösung, als unser Konsumverhalten zu ändern. Wir brauchen nicht viele Kleidungsstücke zu leben. Eine Studie des britischen Think Tanks Otter Staff zeigte, dass 20 Outfits für das Leben einer durchschnittlichen Person völlig ausreichen. Betrachtet man die vielen bewussten und nachhaltigen Konsumpraktiken, die ökologisch sinnvoll sind, scheint Kleidung die einfachste und zugleich naheliegendste zu sein. In den letzten Monaten wurde viel über Heizung oder die Umweltbelastungen des Flugverkehrs diskutiert. Diese Konsumgewohnheiten sind jedoch meist nur Bedürfnisse motiviert, die schwer zu ersetzen sind. Die Mode dagegen ist ein Bereich, der fast ausschließlich von sozialen und kulturellen Logiken beeinflusst wird. Wäre das nicht gerade der Sektor, in dem Veränderungen am leichtesten umsetzen wären?
Dies ist ein Platzhalter für GEMA-pflichtige Musik.
Live im Radio!
Könnt ihr den eben angeteaserten Song hören?
Ihr hört Vera, das Verquerradio zu Themen globaler Gerechtigkeit aus Greifswald. Und heute habt ihr eine Sendung gehört zum Thema Altkleider oder Alttextilienentsorgung. Wir haben gesprochen über die neue EU-Rahmenrichtlinie, über die Frage, was passiert eigentlich mit den hiesigen Sortierstellen, auch in Konsequenz der neuen Rahmenrichtlinie. Wir haben geschaut auf Export von Alttextilien und noch einmal die Frage gestellt, wo liegt eigentlich der Unterschied, wenn wir uns den Nachhaltigkeitsaspekt anschauen in Bezug auf Neukauf oder Secondhand-Kauf. Wir haben, einige von uns haben vielleicht einen etwas optimistischeren Blick auf dieses Thema geworfen. Vielleicht die Hoffnung, dass diese EU-Rahmenrichtlinie tatsächlich etwas verändern kann, dass sie tatsächlich große Unternehmen dazu zwingen kann, weniger so ganz kurzlebige Kleidung zu produzieren, wegzukommen von Fast Fashion wieder hin zu etwas langlebigeren Produkten. Oder eben auch, haben wir gehört, von einzelnen Staaten, zum Beispiel in Afrika, die sich etwas versuchen zu emanzipieren, auch von Handelsabkommen, die ihnen beispielsweise Importzölle verbieten. Oder auch Staaten, die halt Restriktionen haben auf die Frage, wie die Mode oder wie die Altkleider dort genutzt werden können. So gibt es natürlich, oder auch Menschen, die sich irgendwie dafür engagieren, dass die Mode nachhaltig genutzt werden kann, auch dass die Textilien noch nachhaltig genutzt werden können. Aber es gab auch viel pessimistische Blicke auf diese ganze Industrie und auf diese doch sehr verheerenden Folgen, die die ganze Textilindustrie bis hin zur Entsorgung mit sich bringen. Jetzt wollte ich noch mal so fragen, was habt ihr noch so für Gedanken jetzt am Ende der Sendung?
Na, mir fällt dazu ein, zu dieser Reform der Rahmenrichtlinie, die ist übrigens noch nicht in Kraft, die muss jetzt noch halt in Kraft gesetzt werden. Erwartet wird es so um 2027, 2028 rum. EU-Mühlen malen langsam. Ich hatte gerade den Gedanken, naja, es ist halt irgendwie einer der größten Märkte. Es gibt praktisch keine europäische Textilindustrie mehr, also für Bekleidungsindustrie. Und es ist halt irgendwie dann doch auch eine protektionistische Maßnahme, um halt auch vielleicht auch wieder eine europäische Textilindustrie aufzubauen. Aus Umweltgesichtspunkten wahrscheinlich zu begrüßen, fragt sich dann halt, wie halt irgendwie in den Textilwerkbänken der Welt, Bangladesch, Pakistan, wie das dann da ankommt, wenn es halt irgendwie dieser Absatzmarkt halt schwerer zugänglich wird für Produkte, die dort hergestellt werden.
Ich finde, dass wir müssen unbedingt uns Heizung benutzen, verniedrigen, vielleicht weniger kaufen und besser kaufen, also mehr Qualität, Kunststoff, Kleidungen kaufen und nicht auf die chinesischen Märkte oder die Fast Fashion Firmenmarke kaufen. Das ist verbunden mit, was Hinti gesagt hatte. Es ist auch besser für die Arbeitsbedingungen von wer diese Kleidungen produziert, weil vielleicht Kleidungen, die ein bisschen mehr Kosten sind auch, sie bieten auch bessere Arbeitsbedingungen für die Arbeiter und Arbeiterinnen an. Und das ist besser für ihnen und für uns, dass wir können kriegen besser Kleidungen und sie können also in einem besseren Arbeitsplatz stehen.
Ja, mir fällt dazu ein, tatsächlich, dass ja, um genau diesen Bereich zu regulieren oder wenigstens ein ganz kleines bisschen in den letzten Jahren, viele zivilgesellschaftliche Organisationen ganz stark dafür geworben haben, dass es in Europa das sogenannte Lieferkettengesetz entschlossen wird. Und es gibt ja auch jetzt ein Lieferkettengesetz, aber das soll jetzt wieder abgeschwächt werden. Oder es wird auf jeden Fall auf der europäischen Ebene, und es ist schon nur ein ganz, ganz schwaches Gesetz, um eben Arbeitsrechte zum Beispiel oder auch Umweltschutz entlang der Lieferkette zum Beispiel von Kleidung zu gewährleisten. Es wäre ein Instrument, um ganz direkt Einfluss zu nehmen auf die Produktion und auf die Produktionsbedingungen von Kleidung, und ist aber nun tatsächlich schon wieder, steht schon wieder in Frage. Und dabei fällt mir dann auch gleich noch etwas Zweites an, wenn jetzt zum Beispiel die GIZ, das ich auch in einigen Zusammenhängen gelesen habe, dafür wirbt, dass es in Staaten, die, wo die Kleidung hin exportiert wird, also die sozusagen im großen Maße letztendlich 90% der Textilien bei sich als Müll haben oder zunächst nicht als Müll, zunächst natürlich zum Teil als auch noch tragen, aber später gegebenenfalls dann immerhin die Hälfte davon noch als Müll landet, so dort in, auf Müllhalden oder wie auch immer landet, und dass dann die GIZ, also die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Deutschland, dann darauf drängt, dass in den Staaten bessere Abfallverwertungssysteme gebaut werden, bessere Recycling-Systeme und so weiter, dass ich das dann auch immer noch ein Stück verlogen finde, zu sagen, wir gönnen uns hier eine ständig wechselnde Mode, ständig immer mehr Kleidung und regulieren das kaum, diese Möglichkeiten. Und während wir gleichzeitig andere Staaten dafür verantwortlich machen, das vernünftig zu recyceln und vernünftig zu entsorgen. Also dass das auch irgendwie so ein bisschen so eine Doppelzüngigkeit steckt für mich da auch drin, wie so oft in solchen Beziehungen.
Ja, also ich glaube, ich meine, Menschen in Ghana zum Beispiel, die halt einfach die Secondhand-Klamotten kaufen, handeln ja auch nur opportun. Halt irgendwie, wenn ich halt billiger Klamotten bekommen kann, ja, warum soll ich das nicht tun? Also ich meine, es ist ja erst recht, wenn ich halt irgendwie nicht so viel Geld zur Verfügung habe. Es ist halt irgendwie ein schwieriges Umfeld, ja, mit verdammt vielen Faktoren. Aber am Ende, naja, ich meine halt am Ende, glaube ich, ist es ja fast immer so, Aktionärinnen gewinnen und die Leute, die es produzieren oder die es dann entsorgen müssen, die verlieren am Ende, zumindest on the long run, also in langer Hinsicht.
Ja, und wenn da noch die öffentliche Hand, wie in deinem Beitrag deutlich wurde, dann jetzt einspringen muss oft, um diese Kleidung zu entsorgen, weil diese Gesetzgebung oder weil das Mülltrennen nicht mehr richtig funktioniert, weil Leute das falsch verstehen oder weil eben die Kleidung so eine schlechte Qualität hat, dann ist es ja noch dazu auch für die Gesellschaft weiterhin problematisch, wenn das durch die öffentliche Hand dann auch noch finanziert werden muss.
Ja, ich finde, check das halt tatsächlich in so reichen Gesellschaften in Europa, check ich es dann tatsächlich nicht so ganz. Also wenn man vieles von den Klamotten mal anfasst, merkt man ja, dass das einfach, also kurz vor Müll, schon bei der Produktion, ich würde so Zeug nicht anziehen, aber habe ich im Familienumfeld auch, dass Leute halt sich dann halt irgendwie die komischen, hässlichen, bedruckten T-Shirts kaufen, die dann halt nach einem Jahr wieder weggefliegen. Habe ich nicht.
Ja, so müssen alle Leute selber da ja auch ihre, ein bisschen zum Teil ihre Entscheidung treffen.
Im Arbeitsweltradio bei Radio Dreieckland hörtet ihr eine Sendung über die Kleidungsindustrie und ihre Probleme von Radio Logo Rostock.
get a hike.